Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche systemische Unternehmensberaterin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für systemische Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer, Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo Anastasia, schön, dass du da bist. Jetzt machen wir gleich die zweite Runde, weil das erste Mal war schon so schön. Und stell dich doch nochmal unseren Zuhörern und Zuschauern mal ganz kurz vor.
Hallo Anke, schön wieder da zu sein. Ich freue mich sehr auf ein neues Wiedersehen und auf neue Themen mit dir. Ich bin Profitänzerin, Choreografin und Trainerin. Und dementsprechend auch Coach. Und ich mache da ganz, ganz viele Sachen in dem Bereich Tanz und Bewegung.
Mhm. Ja, also diejenigen, die den ersten Podcast mit dir gehört haben, wissen das schon alles. Und jetzt geht's gleich weiter. Und wir beide waren so tief versunken in unserem Gespräch, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir weiter. Und wir wollen heute über Zwischendynamik sprechen, Sandwich-Positionen, Beziehungen und auch, wenn man so junge Eltern mit Kindern beobachtet, dann sieht man schon, dass da ein Prozess ist. Und wir wollen den Prozess euch ein bisschen begreifbarer machen. Und deswegen fangen wir einfach mal an und lassen uns dann aber vom Gespräch treiben und mal sehen, ob da vielleicht noch andere Themen hinzukommen. Ja, also du hattest ja letzte Mal gesagt, Sandwich-Positionen würden dich interessieren, von der Dynamik her. Was meintest du damit?
Ich finde es ganz spannend, weil diese Position ja auch sehr, sehr oft vorkommt. Wenn man quasi Ebenen über sich hat, Chefs, aber wenn man auch selber viel Verantwortung hat und auch andere Menschen dann leiten muss, wie man diesen Spagat hinbekommt, dass beide Positionen happy sind, dass man die anderen motivieren kann, aber dass man auch selber genug Leistung erbringt, sodass die Positionen über einem happy sind. Ich habe das auch schon gehabt in einigen Jobs und ja, aber in meinem Umfeld auch einige, die das durchgemacht haben. Und das ist ja auch nicht immer so einfach.
Ne? Nee. Mhm.
Deswegen war meine Frage an dich, wie du solche Dynamiken oder Probleme lösen würdest.
Also einmal gehe ich mit dir d'accord, dass Sandwich-Positionen krank machen können. Mhm. Also sie können einen im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir das Bild uns auch vorstellen, eines Sandwiches erdrücken. Und dieses Erdrücken, das kann man nur selbst steuern, dass das eben nicht passiert. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel in einer Firma eine Sandwich-Position eingehe, muss mir bewusst sein, ich muss erst einmal selber alles bei mir haben. Alle Fäden laufen bei mir. Und ich habe nur Verantwortlichkeiten, die mein Fachgebiet von mir verlangen. Das bedeutet, ich tue es der Sache halber, ich tue es der Sache wegen. Und dann verfange ich mich nicht, wenn ich nach oben und nach unten spreche. Und ich versuche dann eben diese Sachlichkeit immer nach vorne zu stellen. In dem Moment, wo mich aber eine Emotionalität erwischt, also ich habe einen Konflikt mit oben und muss etwas weitergeben nach unten, was mir nicht schmeckt, dann beginnt meine Sache zu wanken. Also beginnt sie zu wanken und dann wird es eben schwierig. Und da entsteht der Druck des Sandwiches. Mhm. Und wenn ich solche Positionen in Firmen begleite, dann schaue ich erst einmal, wo hat sich Emotion eingemischt, welche Emotion ist da, wie kriegen wir die weg und wie kommen wir wieder zur Sache. Das ist so mein Leitfaden. Und wenn ich diesen Leitfaden habe, dann sehe ich auch ganz schnell, wo eben ein Prozess sich eingemischt hat. Und das ist so das Lebensthema von uns, was im Druck hochkommt. Das bedeutet, das sind all die Dinge, die nicht verarbeitet wurden. Und diese nicht verarbeiteten Sachen emotionalisieren dann den Prozess immer mehr. Und meine Aufgabe als Begleiterin dieses Prozesses ist dann, diese Emotionen wieder rauszunehmen, erstmal bewusst zu machen, ui, hier mischt sich was ein. Und das ist gar nicht so einfach, weil derjenige, der da im Sandwich sitzt, merkt gar nicht, dass er oder sie emotionalisiert ist und auch die Sache schon nicht mehr klar sieht, sondern derjenige ist dann schon betroffen, fühlt sich niedergeschlagen und reagiert dementsprechend emotional. So, das ist eigentlich so den ganzen Prozess mal ausgesprochen. Und die Arbeit, die man dann macht zur Lösung, ist, dass man alles aufspricht oder aufgreift, was eben sich eingemischt hat und nicht zur Sache gehört. Und dieser Prozess dauert unterschiedlich lang. Bei manchen geht das blitzschnell und bei manchen ist der Film besonders stark. Da dauert es ein bisschen länger, bis du eben wieder die Sache vorne hast. So, ich vereinfache mir diese Prozesse immer sehr im Kopf und sage, okay, hier geht es also tatsächlich darum, dass es gibt keinen Schuldigen, es gibt eben nur Beteiligung. Und wenn ich etwas mache, zum Beispiel, ich bin im Sandwich drin und muss nach unten geben, was oben kommt, dann muss es für mich eine positive Konsequenz haben. Und zwar meine Handlungen, die ich weitergebe, haben eine positive Konsequenz für alle. Und wenn ich das nicht rechtfertigen kann mit dem, was man mir gibt, dann spreche ich mit oben und sage, hier muss nochmal nachjustiert werden, sonst habe ich von unten Schwierigkeiten. So. Jetzt habe ich dir aber gleich den Lösungsweg so erzählt. Was kennst du für Probleme in Sandwich-Positionen?
Ja, auch in erster Linie das Team möglichst motiviert zu halten. Ja, dass die auch alle an einem Strang ziehen. Ich kenne das auch aus meinem, also ich habe das jetzt persönlich nicht so erlebt, weil ich komme ja eher aus dem künstlerischen Bereich und da erleben wir es eher weniger. Also bei uns sind ja auch alles Selbstständige. Da hast du, da kommt ja sowas nicht vor, dass jemand sagt, ach, ich bin heute krank, ich komme heute nicht. Ja, deswegen haben wir eher damit gar kein Problem. Aber aus meinem Bekanntenkreis, wenn man dann ein Team hat, kenne ich, dass es unfassbar schwer ist, sie motiviert zu halten. Ja, dass auch alle an einem Strang ziehen. Weil dann ist der eine heute krank, der eine kommt heute nicht, dann ist da wieder das, dann ist da wieder das. Also die Persönlichkeiten sind ja auch alle ungleich. Ne? Der eine macht mehr, der andere macht weniger und dann ist der eine sauer, dass er mehr machen muss und der andere ist überfordert. Wie schafft man das, ein Team zu bilden, die alle an einem Strang ziehen, die alle Spaß daran haben, die alle das Gleiche wollen? Ich glaube, weil das passiert auch, weil die Dynamiken werden dann auch unterschiedlich im Team. Die Unzufriedenheit wird dann auch überträgt sich dann natürlich dann auf den Chef, der ja dann auch natürlich die Resultate nicht hat oder den Druck hat, dass er dann natürlich die Arbeit anders verteilen muss.
Du sagst, ein Problem, was du siehst, ist, dass das Team auseinanderfällt und dass dann eben die Prozesse hochkommen. Und dann kommt es sehr auf denjenigen, der das Team führt, an, eben das zu sehen, dass da gerade das Team auseinanderfällt und dass die Leute in Prozesse reingehen. Und wie kann man jetzt so ein Team wieder entemotionalisieren? Indem ich jetzt erst einmal sehe, welcher Prozess im Team ist denn der stärkste. Denn der stärkste Prozess, also das negative Filmchen, was sich da so eingemischt hat, dieser stärkste Prozess beeinflusst alle anderen Prozesse. Und ich habe beobachtet, weil ich ja viel mit Prozessen auch in Firmen oder in Krisensituationen arbeite, dass immer der stärkste Prozess vorne steht. Und wenn ich den abgebaut habe, kommt der nächststärkere Prozess, bis die Prozesse weg sind. Das aber braucht sehr viel Zeit. Und diese Zeit haben wir in der Firma nicht. Also ist es für mich wichtig, dass derjenige, der diesen Prozess begleitet, all diese Prozesse sieht, aber nicht auf die Prozesse eingeht, sondern den stärksten Aspekt dieses Prozesses führt. Und ich habe das mal so zur Vereinfachung gemacht, weil ich viel erkläre, was Dynamikarbeit ist, dass ich mal in die westliche Kultur und deren Aspekte aufgemalt habe. Also ich habe mir mal 11 Aspekte rausgesucht und habe die aufgemalt und zeige dann, da, die sprechen mit, ohne dass ihr es merkt. Und die beeinflussen das. Und da gibt es ein Rollenbild, das ist ganz gemein, das entsteht aus der Historie. Also all dort ist dieses Rollenbild zu Hause, wo pure Gewalt war und ein ganz großer Schaden durch diese Gewalt verursacht wurde. Und dieser Schaden wurde nicht verarbeitet. Da entsteht dieses stärkste aller Rollenbilder, negative Rollenbilder. Und dieses Rollenbild, wenn ich das in der Firma sehe und merke, dann merke ich es anhand der Signale der Menschen, die in der Umgebung arbeiten. Und zwar lässt ein dieses Rollenbild immer körperlich reagieren. Also du hast entweder hast du Schweißausbrüche oder du hast einen erhöhten Herzschlag. Also du spürst diesen Aspekt. Und wenn das eine von dem Team hat, dann setze ich die Gegenkraft ein, indem ich denjenigen erst einmal aus einem Film raushole. Denn nur im Film spüre ich dieses Rollenbild. Ist derjenige wieder in der Gegenwart, ist dieses Rollenbild weg. Und deswegen sage ich dann immer den Führungskräften, schult einmal euer Auge dafür, dass ihr das auch erkennt, was für Aspekte hier euch das Arbeitsleben schwer machen, weswegen eure Teams auseinanderfallen. Und wenn ihr das erkennt, dann versachtlicht das. Bringt die Leute in die Gegenwart, denn dort spielt sich das nicht ab. Aber je mehr Druck ist, kommen sie ja immer tiefer in diese Filme rein. Und ich glaube, aus deinem Bekanntenkreis, was du so mal erzählt hast, da kennst du genau das, derjenige oder diejenige ist genau in diesen Film reingeraten und wurde deswegen dann auch krank. Wenn man in der Gegenwart ist, wird man nicht an Herausforderungen krank. Ist man aber mit der alten Historie unbewusst beschäftigt, so meine Hypothese, wird man daran krank. Soweit verständlich. Jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt bist du dran, Anastasia.
Soweit verständlich, sehr gut. Ja. Aber wenn Menschen manchmal zu dir kommen mit einem bestimmten Thema, würdest du immer sagen, es liegt an denen, etwas zu verändern oder sich anzupassen? Oder sagst du manchmal, hey, ich glaube, du musst einfach etwas ganz anderes machen. Du bist einfach hierfür. Du bist einfach für etwas anderes geschaffen, oder meinst du, in jeder Situation kann man eine Lösung finden?
Also, ich übersetze deine Frage und ich finde sie großartig. Und zwar sagst du, kann man für alles eine Lösung finden? Kann man, also wenn man zum Beispiel sich auf der Arbeitsstelle nicht mehr wohlfühlt, ist dann die Konsequenz, dass ich gehen muss? Also, es kommt sehr auf die eigene Persönlichkeit an. Eigentlich kannst du so gut wie jeden Konflikt versachlichen, wenn die Beteiligten das mit sich machen lassen. Und meiner Erfahrung nach gehört einer, der es kapieren muss und für sich die Sache versachlicht. Dann kommt er mit der Emotion oder sie kommt dann mit der Emotion im Umfeld ganz anders klar, kann sich viel besser distanzieren und wird daran nicht krank. Das heißt aber nicht, dass man während einer Arbeit erkennen kann, dass man zum Beispiel für ein Anstellungsverhältnis nicht geeignet ist, weil man ja viel mehr dieses Gemüt eines Selbstständigen hat. Oder umgekehrt. Ich habe auch Selbstständige kennengelernt, die wieder in die Festanstellung gegangen sind, weil sie gemerkt haben, mit diesem großen Druck in der Selbstständigkeit kommen sie nicht klar. Also das haben wir immer offen. Aber wir haben immer die Möglichkeit, es uns angenehmer zu machen. Und wenn wir selber betroffen und niedergeschlagen sind, verlieren wir ja den Bezug zu heute, sondern es vermischt sich natürlich in unserem Körper mit Erinnerungen, woher wir unsere Niedergeschlagenheit kennen. Und wir kennen sie aus nicht aufgearbeiteter Gewalt. Und da haben wir dann diese frühkindlichen Erfahrungen drin, wo wir geprägt wurden und unsere Eltern haben vielleicht es nicht geschafft, bestimmte Aspekte ihres Lebens aufzuarbeiten. Also haben sie uns unbewusst diese Gewalterlebnisse mit übergeholfen und die geben eben dann die Würze bei solchen Herausforderungen, wenn du in so einer Sandwich-Position bist und du weißt gar nicht mehr, was du vor Druck machen sollst. Oben wirst du gedruckt, unten fällt dir alles auseinander. Und da heißt es ab in die Mitte. Das heißt, wieder, wenn wir ein Glas Wasser haben, das ansetzen, müssen wir spüren, dass wir runterschlucken. Das ist für mich der einfachste Test, um zu überprüfen, ob ich in der Gegenwart bin. Also ich muss spüren und ich muss auch merken, wenn ich schlucke, ansonsten bin ich nicht da.
Toll.
Also, Dankeschön.
Ja, ganz tolle Antwort. Das finde ich total toll.
Das ist das Ding. Und wie wir uns entscheiden, ja, wie wir uns dann entscheiden oder wie wir gehen, das ist ja unser Leben. Aber lass es uns einfacher machen. Denn wir haben viele Herausforderungen zu bewältigen und die Herausforderungen locken Altes in uns hervor, was uns dann runterzieht mit voller Kraft und uns unsere Sichtweise trübe macht. Ich habe das in der Corona-Krise so wahnsinnig beobachten dürfen, was diese Krise und auch die Folgekrisen mit uns gemacht hat. Und ich habe auch den Vergleich zwischen beispielsweise der Umgang mit der Krise in Dänemark erleben dürfen und der Umgang der Krise in Deutschland oder auch wie das zum Beispiel sich auf die Stadt Berlin ausgewirkt hat. Irre. Und das sind für mich Prozesse. Und da verbergen sich dann die Aspekte, die Attribute alter, noch nicht aufgearbeiteter Gewalt sind. Und deswegen machen uns Krisen zu schaffen.
Zwischen Deutschland und Dänemark, was hast du da für Unterschiede erlebt?
Die Dänen nehmen es auf den ersten Blick alles einfacher, leichter. Sie sind pragmatischer und sie, also wenn ich überhaupt jetzt so einen Vergleich mache, kann ich auch nur das vergleichen, was ich gesehen habe. Sie sind unkomplizierter und sie sind direkter und sie machen sich viel weniger einen Kopf, die tun einfach. Also sie sind viel schneller beim Handeln und das hat das alles sehr runtergekocht und wo hier noch Corona getobt hat, war in Dänemark eine fröhliche, ausgelassene Atmosphäre und man ist mit all den Dingen einfach umgegangen. Und für mich, auf mich wirkt das immer so, dass sie freundlicher dann sind, also wie so ein freundlicheres Gemüt haben. Wenn wir in die Krise geraten, wird es bei uns, also ich kann jetzt zum Beispiel auch von Berlin sprechen, ganz schnell wirkt alles grau und dreckig und verwahrlost. Also ich kann es nicht anders sagen. Traurig einfach.
Ja.
Traurig. Und das ist in Dänemark, habe ich das also gleich gespürt, wenn ich rübergefahren bin mit dem Auto über die Grenze. Da habe ich mich gleich entlastet gefühlt. Natürlich fährt man da auch langsamer. Das macht auch was. Da sind weniger Menschen. Das macht auch was. Also da sind viele Faktoren. Aber nicht umsonst sagt man, bringt man immer Dänemark auch mit einer hügeligen Kultur so zusammen. Also so was Herziges, Gemütliches. Das ist für mich der Hauptunterschied. Die Gelassenheit. Dort ist alles immer halb so wild. Sie haben die gleichen Herausforderungen, aber es ist halb so wild. Ich denke, da sollten wir uns etwas von abschneiden.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Also wirklich, so die Lebensfreude ist da mehr vorne. Die Lebensfreude. Und wenn ich zum Beispiel, was ich auch so von dem kleinen Ausschnitt Dänemark, was ich eben kenne, so sehr ist, dass die Fenster sind dort immer, also nicht mit Vorhängen zu, sondern immer offen. Du kannst immer überall reingucken. Und du siehst da Ruhe. Also du siehst die Leute dann am Sonntag irgendwo rumlesen oder alles sieht total gemütlich aus. Und das ist bei uns gefühlt anders. Bei uns ist mehr Druck und Hektik. So, und von daher macht das für mich auch einen riesen Unterschied. Oder ich habe dann da mal so eine Kindersendung gesehen. Da dachte ich, das kannte ich ja gar nicht vorher. Die legen sich dort einfach in der Sendung ins Bett und beginnen zu schlafen. Und das wird aufgenommen und wird gefilmt. Und dann kommt so Nachtgespräch und dann so ein Prappeln und ein Umwälzen und ein Stöhnen. Und ja, und dann läuft das da so über den Kasten und Kinder gucken sich das an und werden auch ganz ruhig. Und das meine ich mit diesem Unkomplizierten. Irgendwie schön.
Ja.
Wir können dann natürlich auch suchen und mit Sicherheit gibt es dort negative Sachen, aber sie sind nicht so vordergründig.
Ja, schön. Weil jetzt hast du schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten, Kinder. Das wollten wir ja auch mal besprechen bei den Kindern. Denn da fängt es ja schon früh an, ja, dass Eltern gesagt haben, unsere Eltern haben uns gewisse Sachen weitergegeben und wie wir unseren Kindern Sachen weitergegeben. Wie können wir bewusster damit umgehen? Wie können wir auch Signale unserer Kinder erkennen, also körperliche Signale? Das ist das, was mich auch am meisten, ich war selber Mutter und ich versuche immer mein Kind zu beobachten und zu gucken, okay, was ist jetzt, manchmal ist es ja schwierig, sich da, ich schaffe es normalerweise gut, ruhig und geduldig zu bleiben mit meinem Kind, aber manchmal, wenn der Stress mich übermahnt, dann schaffe ich es ja auch nicht immer, ja, und dann merke ich, okay, dass mein Kind das mitbekommt. Ja, wenn ich gestresst bin, schwappt das auch oft über auf mein Kind. Und dann merke ich, ui, jetzt, und dann fängt er an, mich zu stressen, weil ich gestresst bin und das auf ihn übertrage. Am Ende muss ich ja merken, ich bin schuld. Aber wie kann man auch manchmal Signale an Kindern erkennen, körperlich?
Wie alt ist denn also das Kind, worüber wir sprechen? Also welche Altersgruppe? Drei.
Drei bis vier.
Also da ist ja noch ganz stark dieses Bedürfnisgerechte noch da. Und das heißt, der Körper drückt ganz schnell aus, ob er müde, hungrig oder sonst was ist. Und dann gibt's die Dynamik. Also die Dynamik, das ist so, wenn du zum Beispiel ein Kind beobachtest und das Kind beobachtet seine Umwelt, dann sieht dieses Kind auch, mit wem eben das Kind wie umgehen kann. Und da haben wir die Dynamik und da sind die Rollenbilder Persönlichkeiten. Da sind die Signale, die eben zeigen, das ist doch nicht mein Kind. Also das wird jetzt so ein bisschen fuchsig oder ui, das könnte ja sogar fast intrigant sein. Hallo, was ist denn da los? Weil das ist nicht natürlich, das ist gelernt. Alles das, wo Kinder anfangen, Intrigen zu machen, gemein zu werden, Menschen außen so irgendwie ausspielen, mit dem kann ich so weit gehen, mit jenem kann ich so weit gehen, das sind diese Gewaltdynamiken im Hintergrund. Und man sieht dort noch gar keine Gewalt, aber das Vorgehen des Kindes forciert dann eine negative Konsequenz. Und wenn wir schon mal wissen, dass nicht die Kinder das Übel sind, sondern wir sind verantwortlich für das, was wir unseren Kindern geben, dann könnten wir uns eine Vereinfachung machen und sagen, wo ist mein Kind einfach mein Kind und positiv und so wie eben Kinder sind und wo hat es schon etwas Unschönes gelernt und darauf eine Schablone setzen, das Unschöne und da tiefer rein. Ja, also erstmal diesen Unterschied machen. Das eine ist die Bedürfnisebene und das andere ist das, was ein Kind schon sozial gelernt hat. Und in diesem sozialen Lernen siehst du dann, wo etwas Negatives ist. Und das Negative kommt nicht aus dem Kind, sondern kommt von dem prägenden Umfeld. Kannst du was damit anfangen oder ist das zu theoretisch?
Absolut. Absolut, auf jeden Fall.
Und ich würde genau gegen diese Schablonen, wo ich sage, da verhält sich mein Kind nicht, wie mein Kind eigentlich ist, weil das hat ein sonniges Gemüt, ist fröhlich oder ist so und so, da würde ich dann näher hingehen und gucken und das versachlichen. Aber wie, liebe Zuhörer, Zuschauer, erkennt ihr solche Schablonen und haltet das nicht für euch, also haltet das nicht so als ein Charakterzug, sondern seht, das ist einfach nur was, was übermittelt wurde und unschön ist. Hm. Wie schafft man das? Hast du da eine Idee?
Naja, in erster Linie, also wir als Eltern kennen ja unsere Kinder gut. Ja, wir kennen ja die Verhaltensweise und das Gemüt ja schon von klein auf. Und ich würde sagen, in erster Linie auch sich selbst ganz viel beobachten, wie man mit dem Kind umgeht, aber auch, wie man mit der Umwelt umgeht, weil das greift das Kind ja auch unbewusst auf. Und ich glaube, je mehr wir an uns selber arbeiten, desto einfacher wird es das Kind haben. Mhm. Weil anders kann ich sonst, ich kann nicht anfangen, an meinem Kind zu arbeiten, sondern ich kann nur anfangen, an mir selbst zu arbeiten. Mhm. Und das Kind greift ja nur die Umwelt auf, so wie du das gesagt hast. Mhm. Ja. Und je mehr ich mich selbst beobachte und mein Kind dadurch helfe, sich selbst zu regulieren oder so, damit helfe. Also ich muss eigentlich für mein Kind ein schönes Umfeld schaffen, so dass er sich wohlfühlt. Mhm. Ja. Und erst dann kann ich anfangen, auch Unterschiede zu erkennen oder zu bemerken, wenn ich sensibel genug mir gegenüber bin und meinem Kind gegenüber, erst dann kann ich anfangen, die Unterschiede zu erkennen. Mhm. Kommt das jetzt von außen? Kommt das jetzt von mir? Oder kommt das jetzt von meinem Kind, weil auch gerade einen schlechten Tag hatte oder was auch immer? Kann ja auch manchmal sein. Ja? Also jeder hat mal schlechte Tage. Ja? Man muss nicht sofort panisch reagieren und sagen, ui, da ist was nicht in Ordnung. Ja? Wir sind alle emotional und das ist auch alles in Ordnung. Jeder darf auch mal schlechte Laune haben.
Absolut.
Jeder darf auch mal wütend sein. Das ist absolut in Ordnung und man darf sich da auch gar keine Sorgen machen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also man darf auch nicht überspitzt an die Dinge rangehen und sofort alles in Panik ausbrechen. Genau, deswegen entspannt, liebevoll. Ich glaube, das wäre mein Ansatz.
Ich finde den Ansatz sehr gut. Ich finde den Ansatz sehr gut und so, du hast eigentlich auch schon, nicht nur eigentlich, du hast gut beschrieben, dass man eben sich verändern muss und wenn du zum Beispiel, wie ganz viele andere Menschen auch, auf Druck reagierst, dann kommt natürlich im Druck mehr der Stress hoch und im Stress kommt dann wieder eine alte Angewohnheit eben hoch, die dann das Kind wiederum prägt. Und eigentlich sind diese Kinder natürlich unsere besten Spiegel. Und das, was uns besonders schwer fällt im Umgang mit dem Kind, wird genau das sein, was wir noch nicht verarbeitet haben.
Absolut.
Und das ist eigentlich die ganze Herausforderung mit der Kindererziehung, dass man einfach dankbar ist für den Spiegel, den man erhalten hat und dann auch den Spiegel putzt. Also, ja. Das heißt, irgendwann habe ich natürlich auch das Gefühl, das Kind hat dann seinen eigenen Charakter und der Charakter ist aber für mich nie das Problem, sondern eher ist für mich das Problem, wenn sich ein Kind Gewalt angewöhnt, also gewaltvoll zu anderen ist. Und weil dann wiederum andere Kinder, die die Gewalt abbekommen, das auch nach Hause bringen, also egal wo dein Kind steht, das Problem ist immer das, wenn es eine Konsequenz gibt, die irgendwem schadet. Das ist das Problem.
Ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel, also ich gehe, das ist mir wichtig, meinem Kind beizubringen, so gehe ich mit meinem Kind um. Es ist ganz in Ordnung, auch mal stressige Tage zu haben, ja, oder wenn man überfordert ist. Das ist jeder, wir sind alle nicht perfekt. Aber wenn solche Momente passieren, dann beruhige ich mich, dann gehe ich zu meinem Kind hin, umarme es und sage, hey, es war gerade nicht von Mama in Ordnung. Mama war gerade ein bisschen überfordert. Ja, es tut mir leid. Und dann umarme ich und somit lernt er auch, okay, es ist in Ordnung, mal wütend zu sein. Mhm. Aber man darf sich auch dafür entschuldigen. Und man auch, kann auch sagen, okay, es tut mir leid. Ja, Mami, Papi, wer auch immer, er oder das Kind hat einen Fehler gemacht. Und so hat er auch gelernt, sich zu entschuldigen. Mhm. Wenn er auch mal überreagiert, ja, dann kommt er auch und sagt, Mami, Entschuldigung, ja, das war nicht in Ordnung. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch weitergibt. Man darf ja nicht seine Gefühle irgendwie unterdrücken oder dann sagen so, okay, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht sauer sein. Du sollst nicht ein Kind anschreien oder sowas, ja, aber es ist okay, wenn man selber mal überfordert ist. Ja, also ich würde auch nicht mein Kind anbrüllen, aber ich bin manchmal sauer und sage so, okay, Schatz, jetzt lass mich kurz mal in Ruhe. Ja, Mami hat überhaupt keine Zeit, ja. Und man merkt so, okay, ein Kind versteht ja noch nicht, dass seine Bedürfnisse gerade nicht wahrgenommen werden, ja, und wird dann ja auch traurig. Und na, so kommuniziert man auch mit den Kindern. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Kindern zu zeigen, okay, man darf Fehler machen, aber man entschuldigt sich auch dafür und dann ist auch wieder gut.
Absolut richtig und wir sind alle Menschen. Ich komme natürlich aus dem Krisenmanagement und ich kriege dann immer sehr schlimme Sachen mit. Und deswegen sage ich, du bist ja ein sehr positives Vorbild, du reflektierst dich, aber nicht jeder reflektiert sich und geht so bewusst mit den Dingen um wie du. Und deswegen sage ich, bei allem, was ich tue, ob ich nun Führungskraft bin oder ob ich Elternteil bin und auch ein Kind erziehe oder Kinder erziehe, eines darf nicht sein und das ist Gewalt. Und wo absolut. Wo fängt Gewalt an und wo hört sie auf? Das ist dann schon das Erste, womit wir uns systemisch mal auseinandersetzen. Ich habe mitgekriegt auch Führungskräfte, weil ich viel mit Führungskräften arbeite, auch Führungskräfte waren irgendwann mal Kinder. Und allesamt haben nicht verwunden, wenn sie Gewalt erlebt haben. Also bei allen ist das zu einer Führungsschwäche geworden. Und das heißt, wir Elternteile, wenn wir jetzt Eltern sind, haben eine riesige Verantwortung, über die wir uns oft überhaupt nicht bewusst sind. Und zwar, auch wenn wir zum Beispiel selber Gewalt erlebt haben, ist es doch unsere Aufgabe, das in uns zu verarbeiten, damit wir es nicht weitergeben. Und dieses Weitergeben ist so schnell. Das geht so, so, so schnell. Und dann haben wir eben diese Gewaltkette. Und da ich mich ja mit Dynamiken auseinandersetze als systemischer Coach, weiß ich natürlich, dass Gewalt schon ganz, ganz früh anfängt. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Gewalt selber nicht verwunden hat, dann kann die Gewalt schon in der Stimme sein. Und das prägt das Kind. Und da geht es nicht darum, das geht nicht darum, dass man nicht versteht, warum man Kinder nicht schlagen soll, sondern es geht vielmehr darum, zu sehen, wo hat sich denn bei mir Gewalt eingeschlichen, die mir noch gar nicht bewusst ist. Und das sieht man, wenn man Eltern und Kinder, gerade wenn Kinder so jung noch sind und auch überfordert sein können, weil sie so in dieses Leben der Erwachsenen reingestürzt sind, da sieht man eben, wer sie noch nicht verarbeitet hat und wer sie eben schon ganz unbewusst an die Kinder weitergibt. Und diese Kinder werden mal erwachsen und quälen in Anführungsstrichen mit diesem einen Aspekt das Umfeld. Und das passiert überall auf unserer Welt.
Absolut. Aber man erkennt das auch sehr, sehr früh. Kinder nutzen das dann aus. Also Kinder, die oft von ihren Eltern angeschrien werden, das ist ja, ich sehe das als Erwachsener als Machtmissbrauch, weil du als Erwachsener hast eben die Macht über deinem Kind und nutzt diese Macht aus, schreist dein Kind an und die kleinen Kinder nutzen das, die brauchen ja dann auch ein Ventil, um diesen Ärger in sich oder diesen Schmerz ja auch loszuwerden. Es tut ja auch weh, wenn ein Kind angeschrien und fühlst dich ja machtlos, also musst du es ja irgendwo anders rauslassen. Also dann zeigen die Kinder das in einem aggressiven Verhalten.
Mhm. Du hast ein sehr gutes Beispiel genannt mit diesem Schreien. Wir bleiben jetzt mal einfach bei Schreien. Es gibt eben Momente, da ist man selber schwach. Und je nachdem, wie viel ich schon selbst mit mir gearbeitet habe, also je nachdem, wie sehr ich mich reflektiere, desto mehr erkenne ich, dass da eine Verzweiflung drin ist oder dass da eine Wut drin ist. Und in Verzweiflung und Wut hocken die alten Geschichten, die uns nicht bewusst sind. Also wie soll sich denn jemand helfen, den es überkommt? Weil keiner oder die wenigsten Menschen, will ich jetzt einfach mal behaupten, sind bewusst aggressiv oder bewusst gewalttätig. Das kommt so über sie und sie sind eben unbewusst gewalttätig und haben übermorgen vergessen, was sie dem Kind vorgestern angetan haben. Und das gibt die Schäden. Also wie schaffen es unsere Zuhörer und Zuschauerinnen, eben damit klarzukommen, also bewusster zu werden, was man dem Umfeld weitergibt. Dazu müssen wir aber auch sagen, dazu muss es einem wichtig sein, Gewalt nicht mehr weitergeben zu wollen, auch wenn man sie erhalten hat, in welcher Form auch immer. Da müsste jeder für sich mal Gewalt definieren. Und in der Kindererziehung gibst du es der nächsten Generation weiter.
Absolut, absolut. Ich persönlich finde es unfassbar wichtig. Mhm. Also das ist weil sonst lernt mein Kind, dass es normal ist. Mhm. Es ist normal zu schreien und wird mich selbst vielleicht irgendwann anschreien. Ja? Wenn sie so klein sind und schreien, weil sie wütend sind, schreien sie ja nicht, weil sie dich attackieren wollen. Du als Erwachsene attackierst das Kind. Ja? Du machst das bewusst, weil du es ruhig stellen wirst. Aber dein Kind lernt unbewusst, es ist normal, zu schreien oder jemanden anzuschreien, wenn man wütend ist. Ja? Mir ist es unfassbar wichtig, das zu vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, wenn es mir mal passiert, dann gehe ich sofort zu meinem Kind hin und arme es und sage, es tut mir leid, Mami hat das nicht so gemeint. Das war nicht richtig, dass Mami dich gerade angeschrien hat, weil ich das absolut vermeiden möchte.
Du gehst reflektiert jetzt damit um und du hast schon etwas, also was ganz Wichtiges gemacht. Du hast für dich schon eine Grenze etabliert. Das heißt, du kommst zu deinem Kind und erklärst dem Kind, wenn es doch mal über dich gekommen ist. Und das machen schon viele nicht. Genau diesen Prozess, diese Auseinandersetzung damit, also sich im Vorfeld Grenzen zu setzen, das ist wichtig, also dass man sich bewusst wird, wie viel man anrichtet, wenn man eben ein Kind erzieht, wie viel man anrichten kann. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du im Bus, Bahn oder sonst wo eben mitkriegst, dass ein Kind malträtiert wird? Also so, das heißt, du fährst einfach nur mit dem Auto vorbei, es geht jetzt nicht darum, ob du dahin gehst oder nicht. Wie verarbeitest du das, wenn du siehst, dass viele es noch nicht begriffen haben?
Oh ja, für mich ist das unfassbar schwer. Also gerade was Kinder angeht, bin ich da unfassbar sensibel geworden. Das ist für mich wirklich eine Grenze, da mache ich nicht irgendwie dann natürlich mit meinen Kindern besonders. Wenn irgendjemand mein Kind anfasst, dann ist vorbei. Aber selbst mit anderen Kindern, also das tut mir so unfassbar weh. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen das gar nicht verstehen. Die fühlen sich sofort angegriffen. Also manchmal muss man auch aufpassen. Man versucht die Situation zu... Natürlich, wenn es gefährlich wird fürs Kind. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht erlebt. Aber ich würde sofort dazwischen gehen. Ich würde auch niemals zusehen, wie ein Kind geschlagen wird. Oder ja, geschlagen ist jetzt schon die höchste Form. Aber selbst wenn man das total anbrüllt, das finde ich schon, dann ist man schon so nah an der Grenze, dazwischen zu gehen. Aber sollte es geschlagen werden, dann würde ich auf jeden Fall dazwischen gehen. Aber man hat ja dann immer so ein bisschen Angst, es noch schlimmer eskalieren, dass es noch schlimmer wird, dass der Erwachsene dann noch aggressiver reagiert dem Kind gegenüber oder was auch immer. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich war zum Glück noch nicht in so einer Situation, dass man da dazwischen greifen musste, oder ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Also was ich oft mal zum Beispiel beim Einkaufen, ja, dass die da sieht man schon, dass manche Eltern da mit den Kindern ganz schön rau umgehen. Ja, deswegen, aber dann guckt man. Aber bisher hatte ich zum Glück noch nicht diese Situation, die so extrem war, dass man gedacht hätte, okay, da muss man jetzt dazwischen gehen.
Also du sagst, dich macht das betroffen.
Absolut.
Dich macht das betroffen, dir geht's ans Herz.
Absolut.
Und damit heißt das aber, dass dein Herz dann zusieht und wach ist. Ich habe mir auch diese Frage, die ich dir jetzt gerade gestellt habe, stelle ich mir immer wieder. Und ich sage, meine einzige Möglichkeit ist, Gewalt in unserer Gesellschaft zu reduzieren, indem ich den Bewusstwerdungsprozess, was ist Gewalt, eben weiter vorantreibe, also zeige. Und mir ist viel bewusst, dass diejenigen, die wir jetzt mal per Zufall auf dem Parkplatz oder im Möbelhaus oder sonst wo oder im Supermarkt beobachten, die sind ja da kurz mal draußen. Was passiert denn, wenn wir zum Beispiel ihnen gesagt haben, ey, das ist nicht in Ordnung? Was passiert denn, wenn sie wieder zu Hause sind? Da geht die Gewalt weiter. Also muss ich mir eher überlegen, wie ich Menschen, die eben ohnmächtig sind, also nicht mehr fühlen, was sie tun, wie ich die erreiche. Und das ist viel mehr zu meinem Credo geworden, weil ich muss akzeptieren, dass ich nicht überall auf dieser Welt bin und in die Wohnstuben gucke und Kinder retten kann, sondern für mich ist es viel wichtiger, jeden Zuhörer und Zuschauer mitzuerreichen und zu sagen, setzt euch, wie Anastasia das gerade so toll gemacht hat, setzt euch einen Punkt, wo ihr euch nicht weitergehen lasst. Und für dich ist es das Schreien. Und dann, weil du einfach sagst, unter Druck wird deine Stimme lauter. Und dann ist für dich schon die lautere Stimme etwas, was dem Kind nicht gut tut. Wo möchtet ihr diesen Strich ziehen und euch beobachten? Denn diese Reflexion ist schon die Bremse, in den eigenen Film zu gehen. Also ich habe ja mitgekriegt, wie zum Beispiel sich Wut in einer Dynamik weiterentwickelt. Wut kann einfach mal aufblitzen, Wut kann unterm Tisch gehalten werden und Wut kann mutieren. Wo Wut ist, ist immer Gewalt und es ist überall Gefahr in Verzuge. Auch Menschen, die ihre Wut verstecken, werden gefährlich, eventuell, wenn mal diese Wut irgendwann mal rauskommt. Also alle Menschen, die schon mal das Thema Wut haben und dann auch noch Kinder erziehen, haben die Aufforderung, sich also die Wut zu kappen, sich mit der Wut auseinanderzusetzen, weil über Wut geht ganz viel Gewalt wieder in die neuen Generationen. Ich habe mir das auch gedacht. Ich habe zum Beispiel mir geschworen, dass ich niemals mein Kind schlagen werde. Niemals. Das habe ich aber vorher gemacht, weil ich nicht dann so arrogant bin und sage, na, alle Eltern, die ihre Kinder schlagen, sind eben blöd oder schwach. Keiner schlägt oder die meisten schlagen ja nicht bewusst, sondern das kommt über sie. Also muss ich mir die Grenze vorsetzen. Und jetzt, wo meine Tochter erwachsen ist und groß ist, merke ich, was ich für ein Geschenk auch mir damit gemacht habe. Wir haben eine unvergiftete Beziehung. Und ihr könnt gut anderer Meinung sein, aber meine Meinung ist, jeder Schlag vergiftet.
Absolut.
So, und wenn wir das schon mal machen, ja, dann brauchen wir auch keine Prozesse zu kennen und wir müssen auch nicht die ganzen Aspekte so genau erkennen, weil der Körper tut die Rollenbilder tatsächlich abbilden. Je mehr wir damit uns beschäftigen, desto mehr sieht man auch, was für Signale dann passieren. Das sind Wassereinläufe, die dann kommen. Also Gesicht verändert sich. Das ist für manche, die das erste Mal sehen und so bewusst damit arbeiten, so ein bisschen spooky, ist aber gar nicht spooky, sondern es ist einfach nur eine Art und Weise des Ausdrucks, womit sich der Körper gerade beschäftigt. Und deswegen wirken manche Menschen, die eben in den Prozessen gerade fest drinstecken, eben ganz anders. Die sehen anders aus. Und da sitzt die Gewalt drin. Genau in diesen Aspekten sitzt sie drin. Das ist das Nicht-Aufgearbeitete. Und wir haben ja schon gerade für uns festgestellt, setzt euch im Vorfeld Grenzen, was ihr nie machen wollt. Und dann habt ihr die Reflexion schon. Und da könnt ihr schon nicht mehr so unbewusst Negatives weitergeben.
Absolut. Was für Tipps hast du denn an Eltern, die manchmal auch komplett überfordert sind? Man hat ja manchmal so Zeiten, wo man auch wirklich müde und erschöpft ist. Wenn das Kind zum Beispiel, ich sag mal, klar, das Babyalter wollen wir jetzt vielleicht mal vorab gehen, darauf kann man vielleicht später darauf eingehen, weil da selbst beim Baby laufen ja auch Prozesse ab, wie ist die Geburt abgelaufen und. Deswegen, ja, es gibt ja Schreibabys, es gibt ja ruhige Babys, da gibt es ja auch zigtausend Sachen. Aber wenn das Kind jetzt schon ein bisschen älter ist und auch manchmal ja, mit den eigenen Gefühlen überfordert ist und Wutattacken hat, weil Kinder ja manchmal auch so ihre Prozesse durchlaufen. Wie geht man da als Elternteil um, auch ruhig zu bleiben, wenn man einfach überfordert und müde ist?
Du hast schon in der Beschreibung, wie du den Fall beschreibst, eine Hälfte der Lösung mit reingeliefert. Erst einmal muss man ja herausfinden, man ist überfordert. Und wenn man überfordert ist, ist das absolut menschlich. Das ist normal. Ich behaupte mal, jeder ist irgendwann mal so überfordert. Aber je mehr wir unsere Überforderung wahrnehmen, können wir auch dagegen lenken. Und das ist der einzige Weg, den wir machen können. Wir brauchen Ruhe. Und wie könnt ihr es mit eurer Familie, mit eurem sozialen Netzwerk schaffen, dass ihr mal euch ausschlaft, dass ihr mal eine Stunde für euch habt? Ihr müsst loslassen, ihr müsst das Kind in dem Moment loslassen und in sichere Hände geben. Und das würde die ganze Kette, die nämlich, wenn man das nicht loslässt, kommt und sich aufbaut, abschneiden. Das heißt, wenn ich bin nur so lange überfordert, bis ich mir eine Gegenimpfung gebe. Und die Gegenimpfung ist Ruhe. Und das ist das Witzigste, dass man in überforderten Situationen nicht darauf kommt, dass man jetzt mal eine Pause braucht. Weil man geht immer tiefer in diese Überforderung rein und dann kommt immer mehr Film. Also immer mehr das, was wir nicht verarbeitet haben, das kommt dann von unten hoch und je nachdem, wie wir geprägt wurden, ist das gruselig oder ist das schrecklich oder ist es gewaltvoll oder weniger gewaltvoll. Das alleine entscheidet dann unsere Prägung. Wir werden dann immer mehr ein Rädchen in einem alten Film, der nichts mehr mit der Gegenwart zu tun hat. Und je länger ich sowas beobachte, desto stärker sehe ich das. Ich habe das früher auch so genau, wie ich es jetzt wahrnehme, gar nicht gesehen. Also man nimmt ja dann immer mehr wahr und guckt immer tiefer rein. Und deswegen, der Tipp ist, Pause einräumen. Nehmt euch eine Pause. Das ist das absolut Beste, was wir eben dann machen, um wieder sachlich zu werden, um wieder anzukommen. Gibt es keinen anderen Tipp. Was machen wir denn mit denen, also zum Beispiel alleinerziehend, und man sagt einfach, wen soll man denn das geben? Ja, ich habe früher ein ganz großes Glück gehabt. Ich habe sehr schön dort gewohnt, wo eben meine Tochter klein war. Und ich hatte eine Straße, die war sehr cool. Da waren ganz viele Läden und da waren war Gastronomie, man hat sich alles gekannt und war wie das eigene Wohnzimmer. Und in den Momenten, wo keiner da war und ich aber mal zur Ruhe kommen musste, bin ich runtergegangen und bin zu meinem Lieblingsrestaurant gegangen, wo ich immer gegessen habe, ganz viel, und alle kannten natürlich meine Tochter. Die haben einfach mal meine Tochter auf den Schoß genommen. Ich konnte mal kurz durchatmen und da hatte ich meine Pause, konnte mal kurz rausgehen. Und das heißt, schafft euch ein Umfeld, was euch entlastet. Und dann merkt ihr, dass die Überforderung weg ist. Das ist jetzt meine Erfahrung. Hast du dem noch was?
Schön.
Ja, hast du dem noch was so hinzuzufügen? So.
Nein, ich finde das toll. Ich finde die Lösung toll, einfach zu sagen, erfinderisch zu sein. Ja. Also zu gucken, nicht in seinem eigenen Drama hängen bleiben und zu sagen, ja, aber bei mir ist es alles so. Ich finde diesen Lösungsansatz total toll, zu sagen, okay, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss dann nach Lösungen suchen, damit ich mir helfen kann. Das finde ich toll, weil man ja trotzdem manchmal so dazu neigt und sagt, ja, aber bei mir geht das nicht, weil das so und so. Ja, weil dann sucht man so nach Ausreden und zu gucken, warum das bei einem nicht geht. Ja, und die Umstände zu seinem eigenen Drama macht.
Absolut.
Anstatt erfinderisch zu werden und zu sagen, okay, dann mache ich was anderes oder mache ich das oder versuche das oder versuche das. Einfach erfinderisch werden und nach Lösungen suchen. Ich finde das super.
Absolut. Und dann bin ich auch wieder in der Gegenwart, dann bin ich wieder gegenwärtig, dann beginne ich mich wieder zu fühlen. Und im Drama bin ich nie gegenwärtig. Dann bin ich wirklich im Drama und ich bin in einer alten Verletzung oder ich bin in einer alten Isolation oder ich bin in einem alten, schrecklichen Zustand, der es geschafft hat, bis heute in mir zu überleben. So sage ich mir das immer und dann sage ich, oh je, ich bin eine Zwiebelschale, da muss eben nochmal ein bisschen Schale weg. Das akzeptiere ich nicht für mein Leben. Und meine Abkürzung ist immer dafür zu sorgen, so viel wie möglich zu spüren. Denn dann weiß ich, dass ich nicht alt emotionalisiert bin. Hm. Und Kindererziehung ist nicht immer einfach. Und wenn wir dann noch berufstätig sind oder wenn uns dann ein soziales Netzwerk fehlt, dann ist es schon, dass es uns überfordert. Und der eine kann mehr tragen und der andere kann weniger tragen. Und nichts ist eben dann der Maßstab als man selbst. Wenn man selbst irgendwie sensibler ist und weniger verkraftet, braucht man eben mehr Schlaf. Mhm. So einfach sind die Dinge. Mhm. Da es einfach nehmen und immer wieder. Die Selbstfürsorge ist in der Erziehung, auch gerade wenn das Kind noch klein ist, das Allerwichtigste, was man dem Kind geben kann. Denn wenn ich mich nicht selbst versorge oder mich nicht selbst schütze oder mir es nicht gut gehen lasse, habe ich doch keine Kraft mehr, meinem Kind es gut gehen zu lassen. Oder wenn man zum Beispiel Zwillinge hat oder Drillinge und man hat eben auch nicht nur ein Kind, sondern verschiedene Kinder in verschiedenen Altersstufen, dann ist das wie eine Herausforderung.
Und absolut.
Die Selbstpflege ist dann die Lösung aus der Negativdynamik. Cool, dann haben wir uns doch ein sehr wichtiges Thema schon mal vorgenommen. Jetzt sind wir von Sandwich-Position in die Kindererziehung gegangen und wie ich finde, ist dort eine Essenz gleich, und zwar unter Druck verliert man sich selbst. Und wo man sich selbst verliert, verliert man den Gegenwartsbezug und dort kommen nicht aufgearbeitete Wunden hoch und die darfst du nicht leben. Die musst du erkennen. Das darfst du nicht leben, denn wenn du ein Kind hast, gibst du es weiter. Wenn du eben kein Kind hast oder in so einer Sandwich-Position bist, gibst du es auch weiter und dein Team fliegt dir noch mehr auseinander.
Absolut. Und sich auch immer anfangen zu hinterfragen, wenn du auch mal dann merkst, du stehst unter Druck, ja, oder du kommst in irgendeine Negativspirale rein oder es geht dir nicht gut, dann muss man auch immer auf Stopp drücken und sagen, okay, was ist gerade mit mir los oder wo kommt das her? Weil das kommt manchmal ja auch von ganz, ganz anderen Dingen. Ja, und nicht aus dem heutigen Stress, sondern es baut sich ja auch auf. Was würdest du sagen, wie ist es denn mit Kindern und mit Scheidungseltern? Ist es möglich, so etwas hinzubekommen, dass trotzdem dass das Kind mit einem geringen Schaden davon kommt? Oder ist eine Scheidung für ein Kind immer schlimm?
Wieder
oder eine Trennung?
Ja, wieder etwa eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde, weil es sehr viele Menschen bewegt. Und das sind für mich immer die besten Fragen, sind das. Also, zum Beispiel meine Generation hat ganz viel Trennung und Scheidung erlebt. Und auch in der eigenen Generation ganz, ganz, ganz viel. Die Trennungskinder waren dort in der Regel. Also man kannte kaum jemanden, der eben nicht getrennte Eltern hat. Und das hat man auch den eigenen Kindern weitergegeben. Also man hat sich dann selber getrennt. Und die wenigsten Beziehungen gefühlt in dem Moment bleiben dann zusammen. Also sage ich aus einer soziologischen, systemischen Warte immer heraus, nicht die Trennung ist das Problem, sondern das Wie du es machst. Du kannst ja keine Menschen zusammenschweißen. Und es gibt Dynamiken, die sich so schlimm zusammengefunden haben, dass es viel besser ist, dass das Kind eben nicht ständig in dem Krieg zwischen den beiden Elternteilen dann hin und her gestoßen wird, sondern also das jeweilige Kind, sondern eher eben, dass dieser Krieg aufhört. Und wenn das durch Trennung geht, ist das gut. Wie schaffe ich es, meinen Partner, Ex-Partner dann in dem Moment, den Vater meines Kindes nicht als Feind zu sehen, wenn ich mich trenne oder wenn der andere sich getrennt hat? Diese Frage führt zu dem, dass das Kind nicht krank daran wird, sondern ganz normal darüber erzählt. Ich habe ja zwei zu Hause, ich habe ja zwei Betten und bei Papa mache ich das und das und habe die Freunde, bei Mama mache ich jenes. Wenn die Kinder so selbstverständlich darüber erzählen, merkst du, dass die Eltern es gut gemacht haben. Wenn aber die sich nicht mehr angucken wäre das dann beispielsweise auch besser, eben die gucken sich nicht mehr an, haben sich ganz getrennt und auch das Kind hat dann eben so die beiden zu Hause. Aber die Sachen, wenn die sich noch verhaken und der Krieg geht weiter und das Kind hört jeweils in der Wohnstube des anderen irgendwelche ganz gemeinen Geschichten über den Ex-Partner, also über seinen Vater oder ihren Vater oder ihre Mutter, dann ist es schlimm. Also hört auf mit diesen Geschichten erzählen über den anderen, sondern behaltet das bei euch. Das wäre jetzt meine Lebenserfahrung, die ich damit gemacht habe. So, also Trennung, es ist schön, wenn man zusammenbleibt. Das will ich jedem Paar gönnen, absolut. Und dann sind sie auch sehr reflektiert, wenn sie das schaffen und können froh sein. Aber wenn sie es nicht schaffen und die Wege auseinander wollen, dann nicht über das Kind fighten. Weil das bringt den Schaden.
Ja, das ist in dem Fall, wenn beide Eltern irgendwie das Beste für das Kind wollen. Manchmal hat man ja auch sehr komplizierte Fälle. Manchmal ist es halt einfach schwierig. Wenn die Mutter beschließt, so komplett einfach auch den Vater aus dem Leben des Kindes rauszunehmen, oder wenn der Vater aber besonders aggressiv zum Kind ist und die Mutter möchte das Kind schützen oder umgekehrt. Oder manchmal hat man ja so Konstellationen, die sind einfach sowas von kompliziert und man möchte eigentlich das Kind schützen. Und man geht dann den Kampf ein. Das bleibt ja immer an deinem Kind hängen. Richtig. Aber wie versucht man dann als das ja. Elternteil, das das Kind schützen möchte, trotzdem das Kind so weit wie möglich zu schützen?
Ich male mir jetzt mal ein Bild von dem, was du mir da gerade so erzählt hast. Und wenn eine Trennung passiert, weil Gewalt da ist, dann ist die Gewalt der Grund zur Trennung. Und dann ist es weitaus besser, dass das Kind eben dort, wo es dann ist, von dieser Gewalt nichts mehr mitbekommt. Und also deswegen kann man auch Fragen nie einfach nur einmalig beantworten, sondern für mich findet sich jede Antwort darin, immer wieder die Gewalt, also die es geschafft hat, wieder in das eigene System zu kommen, die zu entdecken und rausbuxieren. Das ist eigentlich das, was uns am meisten wieder in Beziehungen bringt. Denn Gewalt entzweit immer, also ich kann wirklich sagen immer, und Gewalt macht Beziehungen kaputt. Das heißt, wie will ich eine Beziehung erhalten, wenn Gewalt da drin ist? Dann müsste sich das Paar erst einmal damit auseinandersetzen, wie sie mit der Gewalt umgehen. Und ich kenne keine Dynamik, die voll schon am Laufen ist, wo sich die Leute noch reflektieren. Denn wenn du erstmal in dieser Dynamik drin bist, ist eines weg. Und das ist dein Realitätsbezug, dein Gegenwartsbezug und dein Bezug eben dazu, dass du gerade gewalttätig bist. Es wird sich schön geredet. So, und von daher, du hast ja gerade so ein Szenario gezeichnet, dass eine Frau und der Partner schlägt, dann ist es natürlich wichtig, sich selbst und das Kind in Schutz zu bringen. Und wenn der Partner dadurch aufwacht und merkt, was mache ich da, dann kann ja eine Beziehung sich wieder aufbauen. Aber solange dieses Schlagen oder diese Gewalt noch da ist, haben wir keinen fruchtbaren Boden für Beziehung.
Ja, absolut.
Also für mich als Systemikerin ist eigentlich eine Essenz da. Weil sobald wir Gewalt im Spiel haben, ja, wird schwierig. Und diejenigen, die die Gewalt erkennen, müssen alles dran setzen, die Gewalt nicht als Normalität zu betrachten. Weil sie mischt sich in alle Verhaltensweisen rein und vergiftet diese. Und macht ganz viel kaputt. Und Beziehungen und Gewalt geht nie gut. Also eigentlich ganz einfach, aber wenn man drinsteckt, sehr, sehr übel.
Absolut. Es ist ja auch nicht so einfach, dann, wenn man dann schon mal getrennt ist und unterschiedliche Ansichten hat der Erziehung, ist es ja auch schwierig, dann das Ganze zu kontrollieren. Wie macht man denn das dann mit seinem Kind? Wenn das Kind quasi dann in die Obhut des Elternteils gegeben wird, wo man sich Sorgen macht, ja, weil der andere eben viel schreit oder eben und das andere Elternteil möchte das aber vermeiden und möchte sein Kind irgendwie schützen. Wenn es jetzt dann schon mal zur Trennung gekommen ist, ja, und die Eltern sind getrennt, aber einer von beiden hat eine ganz andere, man hat ganz unterschiedliche Ansichten, was Erziehung angeht oder was oder Grenzen hat, was Gewalt bedeutet. Mhm. Ja, dass man hört es ja immer. Also Männer sagen ja manchmal, ach ja, so ein kleiner Klaps kann ja ganz okay sein. Oder ja, Frauen drücken ihren Frust oder weil sie überfordert sind vom Alleinerziehend eben ganz viel über dann das Kind anschreien. Ja, oder man bestraft das oder was auch immer, weil man eben überfordert ist alleine.
Kind beobachten. Also für mich ist die Lösung in dem Moment, das Kind zu beobachten. Also wenn ich bei meinem Kind oder wenn ihr bei eurem Kind Spuren der Gewalt entdeckt, dann gibt es keine Diskussion mehr. Da ist Gefahr in Verzuge und dann wird das Kind geschützt. Wenn aber das Kind ganz also magnetisch zum anderen Elternteil will und ich sehe keine Gewalt, also keine Gewaltanzeichen, das Kind ist nicht eingeschüchtert, das Kind erzählt und ist glücklich, dann kann zwar meine Erfahrung sein, dass ich den anderen zutraue, irgendwie grob zu sein oder nicht okay zu sein, aber das Kind sieht es dann anders. Und da müssen wir nur erkennen, ob das Kind loyal ist und also diese falsche Loyalität hat oder ob das Kind tatsächlich sich dort wohlfühlt. Und Kinderkörper zeigen, auch wenn ein Kind nicht spricht. Ich sehe das an der Haltung, an den Augen, an der Mimik, Gestik und ich sehe es auch an Körper. Funktionen, also hat mein Kind einen gesunden Appetit oder ist es nach einem Elternteilbesuch ganz lange sehr still und braucht so eine Woche oder länger, um wieder zurückzukommen. Das würde mich dann nachdenklich machen und ich würde dann nicht den Fight mit dem anderen Partner machen, sondern ich würde mir eine Lösung ausdenken und ich würde den Taburaum öffnen. Also wenn dann nicht drüber gesprochen wird, zum Beispiel so mit so Fragen, ich beobachte, dass das Kind eben lange traurig ist, wenn es von dir kommt. Woran liegt's? Also vermisst es dich oder woran liegt's? Also das Gespräch suchen. Und wenn der andere oder die andere das Gespräch dann annimmt, dann ist man wieder in der Reflexion. Und in der Reflexion kann kein Film stattfinden, kein alter Prozess stattfinden. Also immer wieder die Situation in die Reflexion reinführen. Das wäre das Ding. Und für mich gibt es nur, also keinerlei Diskussionshintergrund, wenn Gewalt entdeckt wird, dann ist für mich Gefahr in Verzuge und dann handle ich. Dann handle ich zugunsten und zum Schutz desjenigen, der noch nicht für sich handeln kann. Das wäre so für mich die Leitlinie. Aber liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr werdet alle so unterschiedliche Leitlinien haben und schaut einfach mal, welche Leitlinie ihr habt und wo für euch Fahnenstange Ende ist. Und das ist für mich immer der einfachste Weg, handlungsfähig zu bleiben. Setze mir eine Grenze. Ich sage, bis dahin gucke ich mir das an und dann nicht mehr. Und eigentlich kommt man so schon mit ganz, ganz vielen schwierigen Situationen gut klar.
Ja, das stimmt.
Und da sind wir schon im Übergang zum Thema Beziehung. Also ich finde, Beziehung ist genau das Gleiche, ja.
Ja.
Da muss man das auch, also man muss für sich ausloten. Für mich hat, also ausloten, wie weit möchte ich gehen? Und ich sehe immer, bei zwei erwachsenen Menschen sehe ich immer nicht das Übel im Gegenüber, sondern ich sehe das Übel immer nur in mir. Das bedeutet, ich bin mein Hebel. Also das heißt, wenn ich in einer Beziehung nicht weiterkomme, dann sage ich nicht, mein Partner ist irgendwie schrecklich oder sonst was, sondern ich sage, und das meine ich mit übel, ich tue mir da zu viel an, beispielsweise. Also ich erfinde jetzt mal so einen Fall. Ich tue mir da so viel an und möchte die Beziehung hier nicht, an dem Punkt nicht weiterführen. Da gehe ich mal in Klausur, also ich ziehe mich zurück und schaue mal, was macht es für mich so unerträglich. Und dann fehlen dort Grenzen. Es fehlen einfach nur Grenzen und meist fehlen die Grenzen. Und das ist nämlich das Übel, was ich meine, bei einem selbst.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, Grenzen. Also die Grenzen setzen in einer Partnerschaft und wie sich dann Dynamiken anfangen aufzubauen in einer Beziehung, wenn man die persönlichen Grenzen nicht setzt. Aber es ist ja oft von beiden Seiten, ne? Wenn eine Grenze nicht gesetzt ist, dann schlägt das natürlich aus und in die andere Richtung auch oder zu viele Grenzen, so dass man gar nicht durchkommt. Ja, das ist Grenzen setzen finde ich extrem spannend. Und ich glaube aber auch, was man eigentlich von Eltern oder Großeltern und was man eigentlich so über Beziehungen gelernt hat, was man dann in die Beziehung mitbringt, was du ja vorher schon so ein bisschen angedeutet hast. Ich finde das Thema auch extrem spannend, weil wenn man sich anfängt, damit bewusst auseinanderzusetzen und zu sagen, aha, das ist ja eigentlich gar nicht ich, sondern ich habe ja jetzt hier eigentlich ganz so Rollenbilder übernommen, die ich einfach auferlegt bekommen habe von meinen Eltern, Großeltern. Das gibt sich ja weiter über Generationen. Und dann fällt einem auf, okay, das sind eigentlich überhaupt gar nicht meine Rollenbilder oder gar nicht die ich haben möchte. Aber ich habe sie einfach übernommen und gebe sie auch jetzt weiter.
Ja, genau so ist das. Also du gibst es dann einfach weiter. Und wenn du in einem Konflikt bist, ist ja am wenigsten in der Gegenwart begründet. Er ist am meisten in deiner Geschichte oder in dem, was du gelernt hast, wie Beziehung geführt wird, da ist er begründet. Und das sind deine Grenzen. Und es geht in diesen Konflikten da nicht um Schuld, also dass man selber Schuld hat oder der andere hat Schuld, sondern es geht vielmehr darum, wer schafft den Ausstieg aus dieser alten Dynamik, also aus diesem alten Film, wer schafft den? Und immer nur derjenige schafft diesen Ausstieg, so habe ich es bisher beobachtet, der oder die den ersten Schritt tut, sich selbst zu verändern. Also zu sagen, das geht mir zu weit, ich versaue mir gerade mein Leben und woher kenne ich das? Ich kenne das zum Beispiel von meiner Mutter oder ich kenne das zum Beispiel von meinem Vater oder ich wurde von den Großeltern geprägt, dann kenne ich das von denen. Und so erkennt man das erste Mal, dass das was Übergebenes ist, also dass man da was bekommen hat. Und den anderen, also die meisten Konflikte werden so bitter und so irre, daran, was immer die Partner versuchen, den anderen zu verändern. Das könnt ihr sofort sein lassen. Verändert euch. Geht, also duldet nicht mehr so viel Sachen, die euch nicht gut tun. Und das hat nichts mit eurem jeweiligen Partner zu tun, sondern es hat nur etwas mit einer verlorenen Grenze bei euch zu tun. Und das ist diese Beziehungsdynamik. Und das ist so irre, wenn man Menschen beobachtet, so mit starken Prozessen, die haben ganz, ganz viel mitbekommen, wie die sich ihre Partner aussuchen. Der Partner, der dann dem anderen Partner folgt, also man trennt sich dann von dem einen Partner, dann folgt der andere Partner, der ist das gleiche wie der Partner zuvor, nur ein bisschen milder. Und wenn man viel daran gearbeitet hat, dann ist also der dritte oder vierte Partner immer die mildere Version von dem davor. Mhm. Es dreht sich nur dann um und wird immer stärker wieder zum Alter hin, wenn man nicht dran gearbeitet hat. Dann dreht sich das um und dann wird es nicht milder mit dem folgenden Partner, sondern es wird immer heftiger mit dem folgenden Partner. Das habe ich auch beobachtet.
Und wenn der Partner selber bleibt, kann es passieren, dass derselbe Partner in die härtere Richtung umschlägt, wenn es am Anfang milder war?
Absolut. Also was ich beobachtet habe, ist, dass eine Beziehung Zyklen durchmacht. Und die Zyklen sind vor der Ehe, nach der Ehe. Also das ist schon mal entscheidend, weil mit der Ehe kommt ganz viel alte Information mit rein. Und vor dem Kind, nach den Kindern, ist auch so ein Zyklus. Also das sind immer die Herausforderungen, sich wieder ganz viel zu reflektieren und als Paar neu zu definieren, damit man den neuen und nächsten Zyklus miteinander erleben darf und sich dann nicht schon vorher trennt, weil es einem zu viel wird. Und Paare, die nun überhaupt nichts damit zu tun haben und einfach miteinander leben, da wird der Film immer stärker. Da wird er stärker. Da baut er sich nicht ab, sondern er wird mit dem Alter immer stärker. Und das, was früher noch tabuisiert wird, wird dann im Alter ganz offen ausgetragen. Das Tabu wird immer immer deutlicher kommt das in der Beziehung zum Vorschein. Und wenn zum Beispiel, also was geht denn in so einen Taburaum? Irgendein nicht verarbeitetes, krasses Gewalterlebnis oder Sexualität, mutierte Sexualität. Sowas geht gerne in den Taburaum. Und diese Themen erkenne ich dann später bei dem Paar wieder. Und wenn es nichts daran getan hat, weder die eine noch die andere Seite, liegt das dann wie auf dem Tablett. Dann ist das Tabu schon ganz, ganz gut sichtbar für den Außenstehenden. Nur das Paar weiß es nicht, weil es sich gar nicht mehr in der Gegenwart eben befindet, sondern fast nur noch in der Übertragung. Es ist irgendwie schön, wenn man das alles sehen kann, aber auch ein bisschen ernüchternd. Also, es ist auch ernüchternd, weil man dann so sieht, dass Beziehungen eigentlich nur dann wirklich die eigenen Persönlichkeiten zeigt, wenn das Paar miteinander im Gespräch ist und wenn es auch einsieht, du, da ist mehr als das, was wir sehen können und jeder tut etwas für sich. Ich habe aber auch solche Paare erlebt. Es gibt sie. Es gibt die reflektierten Paare und es gibt auch die Paare, denen es gut miteinander geht. Es gibt nicht nur die negativen Beispiele. Also das finde ich auch immer sehr schön.
Ja, absolut. Aber auch vor allen Dingen zu realisieren, ich finde, in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es auch schwierig, dass die Menschen auch nicht verstehen, dass man auch mal schlechte Zeit miteinander durchleben darf. Ja? Dass man auch gucken kann, okay, es gibt Probleme untereinander und zu sagen, okay, wie können wir gemeinsam an den Problemen arbeiten oder wie können wir rauskommen da, ja. Dass man an sich selber arbeitet, aber dass man auch gemeinsam an der Beziehung arbeitet. Es gibt vielleicht ideale Beziehungen, wo es von Anfang an alles absolut harmonisch ist und funktioniert und manche Beziehungen sind aber vor Herausforderungen gestellt, wie du gesagt hast, ja. Mhm. Vor den Kindern, nach den Kindern ist es anders, ja, vor der Ehe, nach der Ehe. Die Beziehungen durchlaufen manchmal bestimmte Herausforderungen oder Etappen und zu gucken, wie kann man jetzt gemeinsam nach einer Lösung suchen und nicht, dass es direkt bei dem ersten Problem man sagt, okay, das passt nicht.
Dieses sich so schnell trennen, ja, und gar nicht die Bereitschaft mitnehmen, an der Beziehung zu arbeiten, das sprichst du an, ja.
Ja.
Und das finde ich auch ganz, ganz bitter, wenn das so ist. Ich denke, es gibt nicht einfach nur diese Traumpaare, sondern wenn sich Paare zusammenfinden, die gut harmonisch miteinander leben, dann hat vorher schon in irgendeiner Weise ein Prozess stattgefunden, der eben Gewalt aus dieser Beziehung rausgenommen hat. Das heißt, beide hatten schon eine gewisse Gewaltarmut eben mitgebracht und da läuft sofort. Das heißt, Paare, wo es knallt oder wo ganz, ganz viel Zunder drin ist, die haben nur einfach eine Geschichte noch zu verarbeiten, jeder für sich und dann läuft es auch dort gut. Das sollten sich die Paare mitnehmen. Und die Paare sollten sich auch mitnehmen, was wäre so ein Wunsch von mir, sollten sich mitnehmen, je mehr sie eben aus dem anderen das Ungeheuer machen, desto mehr sollten sie dran denken, was das mit Übertragung zu tun hat. Weil dieses nur auf den anderen blicken, das zeigt schon, dass die Reflexion fehlt. Und da können viele Paare sich retten mit, wenn sie aufwachen und sagen, irgendwas läuft hier ganz falsch.
Ja, und was würdest du sagen mit Paaren, wo der eine sagt, ja, aber ich mache doch schon alles und ich bin reflektiert und ich hinterfrage mich und ich mache alles, aber der andere macht das eben nicht. Würdest du sagen, man ist reflektiert genug? Dass man, oder würdest du sagen, na gut, dann ist vielleicht der andere wirklich nicht bereit?
Ich, Ich kenne solche Konstellationen. Ich mache ja Persönlichkeitsentwicklung und da kommen auch viele Leute, eben Verantwortungsträger hin, die sich selbst entwickeln wollen, die eben mal hinter die Fassade gucken wollen. Und die haben nicht immer Partner, die das auch machen. Und da entsteht das von ganz alleine. Dann ist der eine reflektierter, viel reflektierter und guckt rein. Und der andere Partner ist noch viel in der Projektion. Das ist für mich null ein Grund der Trennung, sondern es ist nur die Herausforderung für den reflektierteren Part, zu sehen, dass der andere es gerade nicht ist. Und dann lernt man ja auch, den anderen die Hand zu halten und den wieder in die Gegenwart zu bringen, denn dort ist kein Krieg. Also kein dynamischer Rollenbilder, Persönlichkeiten, Prozesskrieg in Anführungsstrichen, da sind nicht die alten Aspekte. In der Gegenwart sind sie nicht, sondern da sind Herausforderungen. Mal einen Tag ist man schlecht aufgestanden oder man hat Nachrichten gehört und ist irgendwo im Horror oder im Fries drin. Das sind so dann die Herausforderungen der Gegenwart, aber mit denen kann man ja umgehen. Da findet man ja eine Lösung. Man darf bloß nicht dann selber wieder in diese alte Dynamik reingehen. Also, wenn einer tatsächlich reflektiert ist und das nicht nur von sich erzählt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, man sei so reflektiert, aber sie sind es überhaupt nicht. Das ist schon wieder ein ganz anderes Kapitel. Also die, die wirklich reflektiert sind, die müssen den Partner, die holen den ab und dann kann die Partnerschaft wachsen. Und die, die nur das von sich sagen, aber es nicht sind, ja, sind anstrengend für den Partner. Sie sind einfach nur anstrengend. Also, weil die ja damit sagen, ich verändere mich nicht. Ich habe keinen Grund, mich zu verändern. Das empfinde ich dann als anstrengend, denn eine Beziehung zu führen ist ja eine Veränderungsarbeit.
Ja.
Das ist es. Und da komme ich mal zum Anfang wieder so hin, wo wir am Anfang gesprochen haben. Ich habe natürlich mir die Dänen so, also den kleinen Bereich, den ich dort kenne, genau angeguckt und habe gedacht, wie machen die das denn? Da trennen sich natürlich auch Leute. Es ist genauso. Aber wie gesagt, es wirkt dort eben unkomplizierter. Es wirkt nicht so aufgeladen und nicht so intensiv, sondern es ist unkomplizierter. Dort kann man sich tatsächlich auch schriftlich trennen. Also man kann die Scheidung einreichen, indem man nicht zum Anwalt geht, sondern man schreibt das der Kommune. Hiermit reiche ich die Scheidung ein und dann wird man auf einen elektronischen Weg geschieden. Also das finde ich, also es ist auf jeden Fall ganz
Unkompliziert.
anders, es ist unkompliziert. Und dann sage ich, ja gut, das kann jetzt in zwei Richtungen abgehen. Und zwar, dass man einfach sagt, du, heute gefällt es mir nicht, ich lasse mich mal hier scheiden, ich trenne mich. Aber ich glaube auch, durch diese gute Möglichkeit, das so schnell zu machen, überlegt man es sich doppelt. Also ganz interessant, ja,
Ja,
man
ich finde das auch. Es gibt
ist,
natürlich bei
ja.
allem alles so zwei Seiten der Medaille. Dieses Kulturelle, das kenne ich so gut, weil ich selber, ich komm aus der Ukraine und mein Mann ist auch deutsch. Und da prallen manchmal auch einmal
Ja.
Welten aufeinander, weil man, aber ich sage, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, wenn ich auch, für mich war manchmal, ich habe manchmal auch so ein bisschen. Ich muss selber sagen, okay, Schande über mein Haupt. Man urteilt ja manchmal auch so, ne? Man beobachtet ja die anderen Kulturen. Ich habe ja manchmal auch gesagt, oh, das ist aber ganz schön deutsch, ja.
Ja, eben, ja klar. Ja.
Manche sagen, aber es gibt zwei Seiten, so negativ die eine Seite ist auch, so kann sie auch wiederum positiv sein. Ja, wenn man manchmal sich darauf aufhängt, dass die Deutschen sind ja unfassbar verantwortungsbewusst. Ja? Das ist ja super gut. Das ist ja so im Alltag hilfreich, wenn sie so verantwortungsbewusst sind. Kann aber manchmal auch unfassbar anstrengend sein, weil man selber vielleicht Dinge nicht so eng sieht. Also aus
Ja.
meinem Kulturkreis sieht man Dinge auch manchmal nicht so eng und nicht so, ja, dann sieht man die Dinge ein bisschen lockerer. Ja, man ist vielleicht hier 5 Minuten zu spät gekommen.
Ach so, aber für den anderen ist das dann ein Weltuntergang, genau.
Ganz
so ist
genau,
es, ja.
Ja.
Und du sagst gerade so, du aus der Ukraine und dein Mann aus Deutschland. Auch in Deutschland gibt es zwei ganz voneinander getrennte, unterschiedliche Arten der Lebensweisen. Und das sehe ich in Ost und West immer noch. Also zum Beispiel, mein Mann kommt aus dem ehemaligen Osten und ich komme eben aus dem ehemaligen Westen. Und da sehe ich auch, dass die Prägung einfach völlig anders gelaufen ist. Wir sind zwar beide deutsch, aber unsere Art und Weise, eine Beziehung zu leben, ist einfach völlig unterschiedlich geprägt. Das finde ich ganz interessant. Also so, da kann jeder von euch, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer drinnen, kann da eine andere Erfahrung gesammelt haben. Meine Erfahrung ist, dass zum Beispiel bei meinem Mann viel weniger selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen Gemeinschaft miteinander haben. Da ist mehr Trennung. Also die Männer gehen zum Fußball, die Frauen machen jenes. Und diese Trennung kannte ich, bis ich meinen Mann kennengelernt habe, gar nicht. Ich kannte sie nicht, weil die waren in meiner Prägung überhaupt nicht da. Und das fand ich sehr interessant. Und eben mit dieser anderen Art umzugehen, und ich bringe dann auch noch, ich bin ja eineiiger Zwilling, ich bringe noch diese Zwillingsnähe mit. Und da, das ist für mich dann eher wie so eine Reise, und es ist spannend, in die Welt eines anderen zu dringen oder die kennenzulernen, die eben gar nicht diese Art von Nähe kennen.
Aber sagst du dann eher, man muss lernen, mit den Sachen umzugehen, oder fängst du an, peu à peu, Stück für Stück, den anderen da hereinzuführen und in deine Welt mitzunehmen und eher so in deine Richtung zu ziehen? Oder sagst du, okay, mein Mann hat das so gelernt, also respektiere ich irgendwo seine Grenzen und versuche damit zu leben?
Also ich finde dich klasse. Also reinziehen, ja, so das ist ja so, wie du das so sagst, ja, den anderen, den Mann eben mit hineinziehen, reinziehen in die eigene Art und Weise Nähe zu leben. Für mich ist es unmöglich, das zu können. Also ich kann keinen reinziehen in meine Welt, weil der hat dann jetzt so viel Grenzen. Weil ein eineigiger Zwilling, der kann näher, das kann ich euch verraten. Der kann so viel näher, wo man eben den anderen, ob Ossi oder Wessi oder was auch immer, den überfordert man sofort. Also die eineigen Zwillinge unter den Zuhörern und Zuschauern werden das sofort erkennen, weil man ist einfach ganz viel Nähe gewohnt. Und von daher musste ich sowieso einen Prozess durchmachen, zu sehen, dass nicht jeder eineiige Zwilling ist und das gar nicht gewohnt ist, so nah zu sein. Ich habe für mich diese Welt aufgebaut, und ein Teil der Welt ist, ich halte mir meine Beziehungsräume gewaltfrei. Damit kann Nähe sein. Mein anderer Teil ist, ich habe viel Möglichkeiten, viel soziale Freundschaften, also Nähe, soziales Umfeld, Familie ist ganz weit vorne. Also ich schaffe mir meine Räume, wo ich mich wohlfühle. Und wenn dann der Partner sich beginnt, damit reinzuleben, auch wenn er das zum Beispiel gar nicht so kennt, weil die Familie war anders gestrickt, dann passiert die Annäherung vom Partner, aber niemals von mir. Weil wenn ich den ziehen würde, dann würde ich nur verursachen, dass der stoppt, der andere. Also das ist meine Erfahrung. Sondern ich schaffe mir dann den Ausgleich. Und damit bin ich unabhängig. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, je abhängiger man eben von einer Beziehung ist, desto mehr Konflikte kommen da rein. Und deswegen war es auch immer meine Prämisse, in einer Beziehung auch den unabhängigen Teil zu behalten, weil dann habe ich immer den Hebel zum Glück in meiner Hand.
Und du würdest auch niemals Bedürfnisse, sag ich mal, verlangen und sagen, so, das ist mein Bedürfnis und du bist jetzt verantwortlich, das Bedürfnis zu stillen, weil ich das brauche. Ich brauche das für mich oder ich brauche das für meine Beziehung oder ich brauche das in einer Beziehung glücklich zu sein. Ja, also wenn du sagst, du würdest jetzt nicht sagen, es ist richtig zu behaupten, ich bin ein Mensch, der viel Nähe hat, also muss mein Partner, mein Ehepartner mir diese Nähe auch geben.
Also verlange ich null. Verlange ich null, weil ich werde dann ja unglücklich. Mhm. Also wenn ich mir dann, also jetzt geht es aber schon lange nicht mehr um meinen Partner.
Also, nein, das ist immer
ein
Beispiel.
Sondern das ist jetzt ein Beispiel. Aber nicht, dass da jetzt eine Irritation entsteht. Sondern es wird jetzt zum Beispiel, ich würde mich doch dann unglücklich machen und auch abhängig machen von der Antwort des anderen und würde mir dann noch eine Verletzung ins Haus holen, wenn der andere Nein sagen würde. Deswegen würde ich das schon mal gar nicht machen. Sondern was sein will, will sein und wenn es nicht sein will, dann hole ich es mir eben durch schön, also zum Beispiel durch mein Familienkonzept, diese Momente der familiären Nähe wieder rein oder mit Freunden zusammen sein. Also ich habe dann Gemeinschaft mit anderen. Dann brauche ich eben die Gemeinschaft, wenn der andere, mein Partner das nicht könnte oder nicht wollte, nicht unbedingt mit ihm machen. Aber das hat ja auch Phasen. Das ist ja Phasen. Wo ist denn dein Partner, also nicht deiner jetzt, sondern der Partner des anderen, gerade im Prozess, im Entwicklungsprozess? Und es gibt zum Beispiel bei Partnerschaften auch ganz oft einen Part, der eben mehr Probleme mit Nähe hat als der andere. Und da muss derjenige, der mehr Nähe kann, immer der etwas mehr kann, muss mehr reflektieren. Das ist so mein Gefühl. Also der den größeren Weitblick hat, der muss den Weitblick für beide nutzen. Derjenige, der mehr Nähe kann, der hat die Kompetenz. Der weiß aber auch, dass der andere noch eine Grenze hat, die der andere eigentlich abbauen müsste, um in die Nähe zu kommen. Ohne dass der andere die abbaut, wird der nie in die Nähe kommen, die man selber kennt. Also liegt es an dem anderen und da würde ich dann eben sagen, unabhängig machen, innerlich sich unabhängig machen, das heißt aber nicht trennen. Und da meine ich aber auch nicht, also es gibt ja so viele Beziehungsmuster zum Beispiel, gibt es ja auch welche, die sagen, ja gut, ich brauche für mich, jetzt gehen wir mal in dein Beispiel, ja ganz viel auch Nähe mit meinem Partner, auch sexuelle Nähe mit meinem Partner. Da muss dann tatsächlich ein Weg miteinander gefunden werden. Es sei denn, ihr wollt in so einen Weg gehen, dass ihr viele Partner nebeneinander hättet, um das eben auszugleichen, das Defizit. Das wäre mir aber kein Paarkonzept, für mich nicht. Für andere schon, aber für mich wäre das kein Paarkonzept. So, also da ist ja die eigene Vorliebe zu unterschiedlich, als dass man eine Lösung für alle findet.
Ja, absolut.
So, haben wir ja heute wirklich ein schönes, intensives Thema gehabt. Und ich merke auch, dass wir heute so ein bisschen mehr diesen Prozessen auf der Spur sind, die dann noch mitmischen und mit beeinflussen. Finde ich sehr interessant.
Sehr interessant, absolut. Das finde ich auch. Gerade auch, ich finde das ja auch immer, weil das ja auch so kompliziert und unterschiedlich ist. Es ist ja immer so individuell, dass ein Mensch, der sich gerne reflektiert, auch nicht immer sofort gleich die Prozesse auseinanderhalten kann. Ja, wie welche Dynamik sich gerade abspielt. Und ich finde das sehr hilfreich, sich dann immer auszutauschen oder vor allen Dingen auch mit einem Profi, der ganz genau weiß, wo welche Prozesse herkommen. Ja, weil man versucht sich ja immer dann trotzdem erstmal dann aufzuhalten und zu gucken, okay, welche Prozesse laufen bei einem selber ab, welche Prozesse laufen irgendwo anders ab. Ja, man ist ja selbst im Alltag man setzt sich ja so vielen Herausforderungen ab, ja, wie man wann reagiert. Das muss ja nicht mal immer in Beziehung sein, aber manchmal auch total im Gegenüber. Ja. Und manchmal geht es auch gar nicht anders, als irgendwie ja, impulsiv zu reagieren. Man ist ja nicht, man läuft ja nicht immer im meditativen Zustand herum. Deswegen, ich finde das ganz spannend, ja, weil es auch immer nicht so ganz einfach ist, sich sofort zu beantworten, ah, okay, da und da kommt der Prozess her.
Im Wesentlichen sagst du, dass man an sich selber arbeiten muss, um Dinge zu verändern. Verändern kann man nicht den anderen und keiner ist ständig in der Mitte, will ich mal behaupten. Ich kenne Menschen, die das tatsächlich von sich behaupten, aber da habe ich ganz viel Prozess dann gesehen und gesehen, nein, sie sind nicht immer in ihrer Mitte, sondern dieses sehr ruhige und vermeintlich in sich gekehrte schützt sie eben davor, und also etwas Negatives zu spüren, und es ist für sie dann der beste Weg, eben so wenig negativ wie möglich zu fühlen, weil sie in dieser Gelassenheit und vermeintlichen Ruhe sind. Also ich halte es eher für unnatürlich, ständig in der Mitte zu sein. Aber viel gelassener zu sein ist möglich, wenn wir unsere alten Wunden verabschiedet haben. Und ich glaube, da, um wieder mal zum Anfang zurückzukehren, da ist auch der größte Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland meines Erachtens vorhanden. Die Dänen haben die Krisen schon hinter sich. Die mussten ganz viel lernen und die haben heftige Krisen hinter sich gelassen und haben deswegen einen anderen Bezug dann zur Corona-Krise gehabt, als wir es haben. Wir müssen also noch unsere Wunden heilen und unsere Konflikte, auch die historischen, in uns ja, heilen und verarbeiten, um dann gelassener zu werden. Das wäre für mich so das Endwort für heute, für mich, mit dieser Auseinandersetzung, die wir beide zusammen jetzt verbal hatten. Mhm. Also wir haben uns ja mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist für dich so ein schöner Abschluss?
Ich finde, wir haben viele, viele tolle Sachen gesagt. Für mich zum Abschluss ist es auch einfach, was ich auch persönlich für mich mitnehme, ist auch einfach zu sagen, ich versuche mich weitestgehend zu reflektieren und zu kontrollieren, aber nicht meine Außenwelt. Ja, sondern wenn ich gucke für mich, ich irgendwo Konfliktpunkte habe, ich finde das Wort muss oder sollte ich bei mir anfangen und reflektieren, was kann ich verändern oder wie kann ich auch einfach auf die Situation einfach anders schauen? Wie kann ich für mich persönlich damit umgehen und was müsste ich oder sollte ich an mir verändern, dass sich diese Situation ändert?
Wunderschön. Also der Hebel zur Lösung bist du.
Genau.
Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuschauerinnen, in irgendeiner Weise euch davon inspirieren lasst, dann habt ihr heute ganz, ganz viel schon mitgenommen. Also ich wünsche auch euch, dass ihr euch aus Abhängigkeiten langsam befreit, denn Abhängigkeiten machen unglücklich und zerstören Beziehungen, und dass ihr immer mehr euch hier in der Gegenwart befindet, anstelle von eben aufgesogen zu werden von alten Verletzungen. Und alte Verletzungen haben meines Erachtens eine ganz gute und große Kraft, dich wegzuzerren, dir eigentlich dein Leben und deine Lebensfreude zu nehmen. Und deswegen wünsche ich jedem, eben alte Verletzungen zu erkennen und loszulassen und in der Vergangenheit zu lassen.
Absolut. Gegenwart ist auch immer, du sagst es so oft, das ja. Ist absolut, dass man sich immer wieder in die Gegenwart zurückholt und sagt, okay, und unterscheidet, was war früher, was ist Vergangenheit oder die Filme, die man sich immer über die Zukunft ausmalt, ja, diese Angst immer vor der Zukunft, dass sie ja unberechtigt sind, weil es irgendwann, also wir wissen nicht, was die Zukunft ist, sich immer zurückholen in die Gegenwart, immer in das Jetzt. Du hast es so oft gesagt und das stimmt absolut, dass man sich immer wieder zurückholt in das Jetzt und sagt, okay, es ist jetzt und ich habe die Zukunft in der Hand oder auch eben nicht. Welche Dinge kann ich beeinflussen und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, muss ich einfach loslassen.
Absolut. Und gerade dann, wenn es um Bedrohung geht oder auch weltpolitische Dinge, die einen beunruhigen, dann gerade da muss man in der Gegenwart finden und sagen, wo bin ich tatsächlich Prozessen ausgeliefert, die ich nicht mehr führen kann, da muss ich loslassen. Da muss ich mich in diesen Moment reinfinden, weil ansonsten vernichte ich ja auch mein Leben in der Angst und mit der Angst. Und das Schlimmste für uns ist tatsächlich so, eines der schlimmsten Sachen, sich ausgeliefert zu fühlen. Und dieses sich ausgeliefert zu fühlen, ist oft der Schlüssel zu einem alten, zu einer alten Wunde. Die Reise beginnt dann zu der alten Wunde, an die man sich oft gar nicht mehr erinnert, sondern die Erinnerung ist eingespeist, ist nur bei den Körper oder auf der Körpersignalebene noch erkennbar. Aber wer guckt da schon so genau hin und erkennt das? Und deswegen ist es wirklich das Allerbeste zu sagen, Bedrohung, die ich nicht jetzt für mich beheben kann, lasse ich erst einmal los. Bis ich vielleicht in der Ruhe der Gegenwart eine Lösung gefunden habe, mit dieser Bedrohung umzugehen. Ja, und damit haben wir noch so ein, ganz zum Schluss hast du noch so einen Killer reingebracht, Beziehungskiller, und das sind Ängste und Sorgen. Die machen auch ganz viel kaputt.
Ja.
Ja, weil sie einen eben diesen schönen Jetzt-Moment nehmen. Das ist dieser berührende Punkt. Und ich lerne dann von Menschen, die eben im schweren Konflikt waren oder eine Firma dann gerettet haben, gemeinsam mit mir. Wir haben dann die Firma gerettet, weil da waren so viele schlimme Prozesse. Das ist ja auch wie so eine Krankheit. Ja? Ja,
absolut.
Von denen lerne ich dann am meisten, den Moment wieder zu schätzen. Das sind doch tolle Worte zum Ende.
Genau, das sind ganz tolle Worte. Und bevor man es merkt, wenn es zu spät kommt, ja. Wenn die Krankheit schon ausbricht oder wenn es schon, schon fast zu spät ist,
ja.
Sollte man vielleicht vorher anfangen, je früher man damit anfängt, je früher man anfängt zu reflektieren, um diese Katastrophen zu vermindern, sag ich mal,
genau.
Desto besser. Wenn jeder Stück für Stück dazu beitragen würde, wenn alle Menschen versuchen würden, Stück für Stück das zu bearbeiten oder ja, sein eigenes Leben aufzuarbeiten, würde sich die Welt verändern.
Absolut. Und jeder, der einfach durch zum Beispiel so einen Podcast berührt wird und beginnt darüber nachzudenken und sich mehr zu reflektieren, der macht die Welt schon wieder lebenswerter. Und deswegen freue ich mich über jeden, der da hinguckt und Verantwortung übernimmt.
Absolut.
War wiederum so toll mit dir.
War ganz, ganz toll.
Also, klasse.
War ganz toll. Und ich habe einen richtigen Frosch, weil ich weiß nicht, ob du, was das ist, ob das ein Staubkorn ist, was gerade reingekommen ist, aber
du bist ja auch ein bisschen erkältet, stimmt's? Ein bisschen erkältet?
Genau,
ja.
ein wenig angeschlagen.
Ja. Aber du bist trotzdem gekommen, toll. Toll, ja.
Ja, aber es ist wirklich nicht viel, aber es ist jetzt gerade irgendwas reingekommen, bevor ich jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer voll huste. Aber es war wirklich ganz toll, es hat großen Spaß gemacht. Es war viel Austausch, ja. es war wieder total energetisch und ich merke wieder, man ist, der ganze Körper ist total am Arbeiten und es ist aufgeheizt und ich finde sowas immer sehr anregend und sehr inspirierend und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und wer weiß, ob wir nicht uns irgendwann mal wieder zum dritten Podcast treffen. Sehr, sehr schön. Dann wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Und wir werden den beide dann genüsslich uns anhören und wieder diesen Moment genießen, den wir heute hier zusammen genießen konnten.
Darauf freue ich mich schon sehr.
Und euch, liebe lieben Zuhörer und Zuschauer, wünsche ich auch eine wundervolle Restwoche und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, die euch erreicht und euer Leben schöner macht. Bis bald, eure Anke.
Von meiner Seite auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Podcasts mit euch. Und eine schöne Woche auch für euch. Bis bald.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch. Traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.